Jetzt haben wir die Ehre, die heutigen Sprecher des Tages zu erleben. Das ist die Familie Haynes. Ihr dürft schon mal nach vorne kommen. Ja, Gemeinde ist ein lebendiger Organismus. Ja, Menschen kommen, Menschen gehen, Menschen bleiben nicht. Manchmal frage ich den Herrn, was er sich dabei denkt. So? Ich habe keine Antwort bekommen. Und Familie Haynes werden heute Morgen berichten von dem, was Gott ihnen aufs Herz gelegt hat als Familie, was ihre Vision für die nächsten Jahre ist. Und ich lasse sie einfach mal erzählen und bete vorher. Okay? Vater, wir danken dir für Familie Haynes, Vater, wir danken dir für Marvin und für Megan, Herr, und das, ihre Kids, Vater. Herr, wir segnen sie jetzt, Herr, in dem Moment, wo sie aus ihrem Leben, von deinem Wirken, von deiner Größe, von deiner Berufung erzählen werden. Herr, dass du ihnen Weisheit schenkst und Klarheit durch deinen guten Heiligen Geist. Im Namen Jesu. Amen. So, ich übergebe.
Guten Morgen, Geschwister. Yes, wir sind gekommen, um zu gehen. Ich glaube, das war für viele, ist es gar nicht so neu, aber für einige dann doch, weil wir waren irgendwie ein bisschen überrascht, dass so ein paar meinten, so was, ihr geht wieder? Wir dachten, ihr bleibt. Und also vorab sagen wir direkt, wir würden aus uns heraus, würden wir nicht gehen. Unser Herz schlägt für diese Gemeinde. Und wir werden auch, wenn wir gehen, ein Teil davon bleiben. Und genau, also das ist nicht aus uns heraus, sondern wir gehen, weil Gott uns das aufgetragen hat. Und also es wäre nicht klug, wenn wir nicht gehen würden, denn wir würden einen großen Segen verpassen. Und das wollen wir nicht. Genau, und vielleicht kurz zu uns, denn ein paar von euch kennen uns, aber ein paar von euch auch nicht. Und uns liegt es so am Herzen, einfach unser Zeugnis zu teilen, denn wir wissen, dass der Glaube vom Hören kommt. Und dass, wenn ihr hört, wie Gott uns verändert hat, dann wisst ihr auch, was möglich ist auf Sansibar und auch in Wesel und in Deutschland. Denn wir beide sind nicht christlich aufgewachsen. Also ich wusste schon, dass es einen Gott gibt. Meine Mama hat sich bekehrt, als sie 18 war. Aber genau, das ist ein bisschen ins Leere gelaufen. Also ich bin nicht mit dem Glauben aufgewachsen. Ich wusste, es gibt einen Gott. Aber das könnte Allah, Buddha, Krishna, I don't know, es könnte jeder sein. Jesus habe ich auch mal gehört, da war so ein Mann, der ist ans Kreuz gegangen. Keine Ahnung, warum der das getan hat. Und genau, irgendwann kam ich an so einem Punkt, da gehen die einen feiern, die anderen fangen an zu rauchen. Und die anderen haben den ganzen Tag gelernt. Und ich wusste nicht, okay, was mache ich mit meinem Leben? Und ich habe einfach so viel nach Liebe gesucht. Und ich habe die Liebe in Alkohol gefunden. Immer kurzzeitig. Ich habe die Liebe in Männern gefunden. Und in Beziehungen, Drogen irgendwann auch noch und unglaublich viel feiern. Ich war so viel feiern. Ich kann euch gar nicht sagen. Man wusste, wenn man mit mir unterwegs ist, die Party fängt da an und die Party hört auch dann erst auf, wenn ich gehe. Also manche meiner Freunde, meine beste Freundin sitzt da, die wusste das. Wenn sie mit mir mitgeht, entweder geht sie alleine nach Hause oder sie bleibt bis zum bitteren Ende. Ja, aber das war meine Lebenserfüllung. Das war das, wo ich meinen Kopf abschalten konnte, wo ich Ruhe hatte vor den Stimmen in meinem Kopf, die gesagt haben, ich bin es nicht wert, ich bin nicht gut genug, ich muss noch mehr leisten und irgendwie werde ich auch nicht wirklich geliebt, so wie ich bin. Und Gott kam in mein Leben an einem tiefen, tiefen, dunklen Punkt, als ich damals meinen Sohn verloren habe. Denn Jolene ist nicht die Erstgeborene, sondern ich habe vor Jolene einen Sohn gehabt und der ist mit 3 Wochen verstorben. Das heißt, ich bin morgens wach geworden und mein Sohn lag tot neben mir im Bett. Und das hat meine ganze Welt erschüttert, denn das war meine einzige Sinnerfüllung, dass ich dachte, jetzt endlich habe ich Liebe, jetzt habe ich Familie, jetzt habe ich alles das, worauf ich die ganze Zeit irgendwie drauf gehofft habe und es wurde mir in 2-3 Stunden genommen. Und ich weiß noch, dass ich damals wirklich, ich wusste ja, irgendwie gibt es einen Gott. Und ich habe einfach nur Gott gehasst. Ich habe ihn richtig gehasst. Ich war so am Boden. gesagt habe, ich hasse dich und ich möchte mir mein Leben nehmen. Ich möchte dir nicht mehr nachfolgen. Wenn es dich wirklich gibt und mein Leben von dir kommt, dann möchte ich es nicht haben. Also habe ich wirklich viele Dinge versucht, um mich umzubringen. Und genau, es sollte nicht sein. Ich stehe hier, danke dem Herrn. Und irgendwann, als ich raus aus diesem Hass und dieser Wut war und einfach pure Traurigkeit und Verzweiflung da war, da ist mir Gott begegnet. Denn als ich da saß und gesagt habe, warum ich? Warum passiert mir das? Da habe ich eine Stimme aus dem Himmel gehört. Das ist kein Scherz. Ich habe Gott akustisch gehört. Und diese Stimme hat mir gesagt, denn du bist mein geliebtes Kind. Und für mich war das ist so krass, weil ich wusste ja nicht, wer Jesus ist. Aber ich wusste sofort, dass das der Gott der Bibel ist. Und mein Sohn hieß Samuel. Das heißt, ich hatte gar keine Ahnung, warum ich ihn so nenne. Und nach vielen, vielen Versuchen, die Bibel zu lesen und zu verstehen, ich habe nämlich überhaupt nichts verstanden, und wir hatten eine Elberfelder zu Hause. Jeder, der mal die Elberfelder am Anfang aufgeschlagen hat, weiß, das klingt echt merkwürdig, vor allem im Alten Testament. Und so vergingen die Jahre, aber Gott ist immer gut und Gott ist immer treu. Und Gott lässt sich nicht das nehmen, wofür man einmal eine Entscheidung im Herzen getroffen hat. Und als ich wieder abgedriftet bin, tief in die Welt, und hat er mich immer wieder zurückgezogen. Immer wieder kamen Geschwister, die mir Mut gemacht haben. Aber ich habe mich nie dazugehörig gefühlt. Und dann kam der Tag an Elias Geburt, hatte ich eine Nahtoderfahrung. Ich war weg. Und da hat Gott mir gezeigt, ich war in der Gemeinde dienend. Ich saß genauso wie ihr hier. Ich habe Lobpreis geliebt, ich habe Lobpreis geleitet, sogar zu dem Zeitpunkt. Aber ich habe die Sünde auch noch sehr geliebt. Und ich war so mit einem Bein dort und mit dem anderen Bein dort. Und Gott hat mir gesagt, du bist nicht dabei, weil du kennst mich nicht. Und als ich wiedergekommen bin und wieder Leben in meinem Körper hatte, habe ich das nicht verstanden. Ich habe also mein ganzes Wochenbett nur geweint und habe gesagt, Herr, warum? Warum wieder? Warum wieder? Warum bin ich nicht dabei? Ich verstehe das nicht. Und dann hat er mir immer und immer wieder gesagt, weil du mich nicht kennst. Und ich habe verstanden, okay, da muss ich dich kennenlernen. Und ich habe ihm alles niedergegeben. Ich habe gesagt, weißt du was, Herr? Okay, ich habe alles versucht. Und ich habe mich in der Gemeinde auch nie dazugehörig gefühlt. Irgendwie waren die alle so heilig und ich nicht. Und irgendwie war ich zwar da, aber dann irgendwie doch nicht. Und das war die beste Entscheidung meines Lebens. Denn ab dann war ich nur noch im Licht. Ab dann hat Gott alles, was nicht von ihm kommt, gecuttet. Ich war auch mal christliche Yogalehrerin. Wir haben ja von Damba gehört, dass es sowas nicht gibt. Das weiß ich jetzt auch. Und Gott hat es aber alles gecuttet und hat gesagt, nein, ich mache alles neu. Aber es hat eine Entscheidung mich gekostet, und zwar zu sagen, ich gebe alles auf, was ich habe, und ich möchte alles dir widmen. Und jetzt stehen wir hier und gehen in den Vollzeitdienst für den Herrn. Das hätte ich mir vor vielen, vielen Jahren niemals vorstellen können, dass wir mal zu zweit einfach Jesus so sehr lieben und dass er der Mittelpunkt unserer Ehe ist und dass sich alles nur um ihn dreht. Dass wir es eigentlich die ganze Zeit nur um Jesus drehen. Manchmal auch kurz um uns, aber 90% drehen wir uns nur um Jesus. Und das ist einfach Gnade. Und ich möchte, dass wenn ihr so Zweifel im Kopf habt und denkt so, boah, Gott spricht nicht zu mir und ich irgendwie fühle ich das manchmal nicht, sich zu fragen, gebe ich ihm alles hin und vertraue ich darauf, dass er wirklich auch alles neu machen kann? Oder habe ich diese Zweifel von, was, wenn er mir das und das nimmt? Ich sage euch, wenn Gott euch etwas nimmt, dann macht er das nicht, weil er euch strafen möchte, sondern weil er euch liebt und Dinge aus eurem Leben verbannt, damit ihr im Licht wandeln könnt. Genau. Ja, das war mein Short-Zeugnis.
Ich grüße erstmal meine Mama, die ist per Livestream zugeschaltet. So, viele kennen meine Geschichte noch nicht. Den Teens habe ich es einmal erzählt. Ich bin ohne Glauben aufgewachsen. Ich wusste zwar, dass es da jemanden gibt, aber zu ihm habe ich nur gebetet, als ich Mist gebaut habe, sei es in der Schulzeit oder dem Jugend-Teenie-Alter. Und über Marvin müsst ihr wissen, ich war immer auf der Suche nach was. Ich habe immer irgendwas gesucht. Ich wollte irgendeine Leere in mir füllen. Und diese Leere habe ich dann, in den Drogen gesucht praktisch. Bin in den Drogen abgetaucht, im frühesten Teenie-Alter schon, so mit 16, 17, hat es halt mit Kiffen angefangen. Und dann, als ich dann mein eigenes Geld verdient habe, nach der Ausbildung, habe ich mich dann immer wieder auch in die Partyszene verloren. Und dann irgendwie, ja, bin ich noch tiefer abgerutscht, weil ich keinen Halt hatte und bin dann stark kokainabhängig geworden. Und am Tiefpunkt meines Lebens, als ich nur noch knapp 45 Kilo gewogen habe, ich habe mich zu der Zeit nicht mehr gewogen, ich habe mich auch nicht gewaschen, ich habe mich gar nicht gepflegt, ich war einfach nur Haut und Knochen, habe ich gedacht, oder es war ein Moment einfach, den ich immer wieder sage oder den ich immer wieder vor Augen habe. Ich habe gesagt, Herr, wenn es dich wirklich gibt, musst du dir mir zeigen. Ich muss dich sehen. Ich muss wissen, dass du da bist, Herr. Hör mein Gebet bitte. Ja, und kurz danach später hat der Herr mir wirklich seine rettende Hand geschickt in Form meiner Ehefrau oder damaligen Partnerin, jetzigen Ehefrau. Und dazu habe ich eine Bibelstelle rausgesucht oder die ist immer wieder in meinem Kopf. Das ist wie bei Petrus, der aufs Wasser gegangen ist. In Matthäus 14, 31 bis 32 steht, sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen, hielt ihn fest und sagte, vertraust du mir so wenig, Petrus, warum hast du gezweifelt? Sie stiegen ins Boot und der Sturm legte sich. Das ist so eine passende Bibelstelle für mein Leben, weil er hat mein Gebet erhört, er hat mir die Hand zugestreckt in Form meiner Ehefrau und sofort legte sich jeglicher Sturm in meinem Leben. Danach war nicht schön danach. Danach war jede Menge Altlasten, jede Menge Konfliktbewältigung und alles Mögliche. Danach war keine schöne Zeit in meinem Leben. Aber es ist halt das passende Bild. Vertraust du ihm vollkommen, gibst du ihm alles hin, dann wird er dir dich zeigen. Sei es akustisch, sei es bildlich, sei es in Träumen, sei es durch prophetische Eindrücke von Geschwistern. Er wird dir wahrhaftig erscheinen. Wie gesagt, danach war keine einfache Zeit. Wir waren dann auch auf Reisen als Familie. Und in Kolumbien war so eine Zeit, Maggie hat die Geistestaufe erfahren oder hat in Sprachen gebetet. Und ich war so, ich fluche jetzt nicht, aber ich sage, shit, warum kriege ich das nicht? Warum erfahre ich sowas nicht? Klar, Herr, ich erinnere mich zurück, du hast mich damals gerettet. Und wunderschön, wir haben jetzt eine Familie mit 3 Kindern. Aber irgendwie, warum sehe ich dich nicht? Warum zeigst du nicht mein Zeichen mir? Ja, random Tag, ich bin mit den Kindern in einen Mall gegangen, in Kolumbien war das. Mall war noch leer, weil der Reinigungsdienst ist noch da durchgehuscht. Es war nur ein Café offen. Ich gehe in das Café rein, bestelle mir einen Kaffee und die Kinder toben da rum. Und ich setze mich auf den Stuhl, drehe meinen Kaffeebecher so und bin so im Gedanken und gucke hinten und da steht einfach dann Johannes 3, 16. Wer es noch nicht weiß, ja, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Und ich denke mir so, ey, ich habe dich gefragt oder ich habe nicht gezweifelt, aber ich habe so überlegt, warum sehe ich dich nicht oder warum höre ich nichts von dir? Und du stellst mir einfach einen Kaffeebecher dahin und da steht einfach dieser Vers drauf, dass der Herr uns so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn für mich, für euch alle hingegeben hat. Das ist einfach so ein random Fact, der einfach an einem ganz normalen Tag, wo der Herr sich bei mir gezeigt hat. Ja, zu mir müsst ihr auch wissen, ich wollte nie Kinder haben. Jetzt habe ich 5 wundervolle Kinder. Ich war, war sehr in der Welt gefangen, ich brauchte immer viel Geld, also unter 100.000 hätte ich nie ein Kind bekommen, das waren so Mindset-Dinger von mir. Ich war immer shoppen, ich habe immer teure Sachen getragen, ich habe immer viel Geld gehabt und das ist so, was der Herr mir einfach total genommen hat. Deswegen, worauf kommt es an? Worauf kommt es an, dass du eine Familie hast, dass du mich als Mittelpunkt in deiner Familie hast, dass du deinen Kindern die richtigen Werte mitgibst, und nicht, dass die Kinder können verloren gehen in der Welt. Die Welt ist groß, die Welt ist schön, es funkelt alles. Aber wenn du die richtigen Werte deinen Kindern von Anfang an mitgibst, dann wird der Feind nicht das Einrecht haben, um unsere Kinder anzufassen. Das Ding ist einfach, dass viele, glaube ich, denken, die noch in Sünde leben oder die irgendwie sagen, ich habe für ein sündhaftes Leben. Du bist nie zu weit weg von Gott. Gott ist immer da. Er ist immer da, egal wo du bist. Er ist immer da. Er, von Geburt an ist er an deiner Seite. Also wenn du irgendwas hast oder denkst, boah, Herr, warum ich? Ich bin, keine Ahnung, ich habe das und das noch in meinem Leben. Dann leg es ab, geh auf die Knie, tu Buße, leg es ab und der Herr wird sich dir zeigen und wird sich in dir verherrlichen. Da bin ich 100% von sicher. Ja, das war jetzt so mein Zeugnis. Ja, kannst gerne weitermachen.
Und wir haben das euch erzählt, damit ihr versteht, wenn ihr jetzt unsere Vision hört, warum uns das so sehr am Herzen liegt. Also für die, die es noch nicht wissen, weil sie nicht aufgepasst haben, denn ich stand schon mal hier vorne und musste auf einer Sprache einen Bibelvers vortragen, weil der liebe Rolf mich direkt dazu angehalten hat, das zu tun. Und deswegen musste ich Swahili direkt lernen. Genau, wir gehen nach Sansibar. Sansibar ist ein teilautonomer Staat, der zu Tansania gehört. Dort spricht man Englisch und auch Swahili. Ja, und das ist ein wunderschöner Ort, mit aber einer sehr, sehr dunklen Geschichte. Und ich denke, dass das der Anfang war für das, was dort jetzt ist, denn es sind da zu 98% Muslime. Zu 98% sind da wirklich auch praktizierende Muslime. Das heißt, 5-mal am Tag schallt durch die ganzen Straßen der Gebetsruf und die Menschen hören auf mit dem, was sie tun und knien sich nieder. Und als Gott uns das gehighlightet hat, jetzt könnt ihr die erste Folie draufpacken, denn warum Sansibar, das genau, ist, glaube ich, was sich viele fragen, wie kommt man denn darauf? Und wir wären nicht darauf gekommen, wir hatten andere Pläne, aber so ist das halt, ne? Seine Pläne sind größer als unsere. Und wir haben das wirklich, wirklich durch Prophetien, also wenn Gott für euch etwas vorbereitet hat, ich sag euch, er wird es immer bestätigen. Wir haben angefangen, okay, Sansibar. Das kam so bei uns in den Kopf. Und dann wurde das so weitergesponnen. Und dann haben wir gesagt, okay, Herr, wenn das wirklich so ist, dann zeig uns das. Und ich erzähle euch so ein paar Sachen, wie ich gehe durch den Supermarkt und dann fällt mir was aus dem Regal raus. Und natürlich, ich heb das auf, guck drauf und es steht ganz fett Sansibar drauf. Okay, war ja nur einmal. Kann ja mal passieren. Ich gehe zu meiner Schwester. Ich habe sie getauft. Nach der Taufe waren wir was essen. Wir fahren nach Hause mit der Bahn. Und ich sage, komm, lass uns da hin. Meine Schwester sagt, nee, lass uns mal hier lang gehen. Sie setzt sich hin. Neben mir ein riesiges Plakat, also wirklich riesig. Ich drehe mich dahin, da steht, komm nach Sansibar. Ich denke mir, okay, ja, gut. Last try. Wir waren, ich wollte eigentlich nur eine Waage kaufen, genau, eine Küchenwaage. Die Frau sagte, nee, das haben wir nicht, aber gucken Sie mal da hinten, da haben wir einen Koffer, vielleicht brauchen Sie einen. Ich dachte, was ist das denn? Guckst du drauf und dann steht da Sansibar-Trolli. Ich war, okay. Und zuletzt waren wir am See und haben einfach da eine gute Zeit gehabt mit Geschwistern, auch aus Förde. Und dann spielte da so ein Junge Fußball. Und ich weiß nicht, wie oft ihr das schon gesehen habt. Der Junge drehte sich zu uns. Auf seinem Trikot stand ganz fett, was? Sansibar. Wie oft seht ihr sowas? Also ich sehe sowas nicht so oft und war so, okay, Gott. Ja, also der Herr bestätigt sich immer und immer wieder. Und genau, für uns war das schon erst krass. Und als wir das erste Mal dann wirklich die Entscheidung getroffen haben, okay, wir gehen nach Sansibar, auch dann kamen erst die Angriffe. Wir hatten davor schon mal Simbabwe, weil Marvins Familie kommt daher. Und es war nie was. Aber bei Sansibar habe ich richtig schlimme Albträume bekommen. Ganz, ganz brutale Albträume, dass uns was passiert, dass meinen Kindern was passiert. Auf einmal habe ich nur noch Internetseiten von Open Doors, wo es gibt nur ein paar Berichte von Sansibar, wo was mal passiert ist. Aber die wurden mir total gehighlightet und ich habe richtig Panik bekommen. Und wir wissen, wir haben keinen Geist der Furcht empfangen. Aber die hatte ich. Und dann habe ich einen Missionar angerufen, der dort schon tätig ist. Meinte, ich komme nicht. Nein, das ist mir zu gefährlich, das kann ich nicht. Und er meinte, Maggie, Marvin, tief durchatmen, das ist der Feind. Und es ist voll gut, weil er hat euch jetzt bestätigt, dass der Herr was für euch vorbereitet hat und ihr einfach da reinwachsen müsst. Und als wir die Kontakte dann zu Sansibar auch geknüpft haben und auch zu Globe Mission, hat der Herr einfach wirklich uns Leute an die Seite gestellt, die die gleichen Visionen hatten, wie wir sie bekommen haben. Und zwar, dass diese 98%, die jetzt Muslime sind, Christen werden. Wir haben Glauben dafür, dass dort eine Massenerweckung stattfindet von Menschen, die in der tiefen Dunkelheit gerade gefangen sind, ohne das zu wissen. Ja, weil Allah wird ihnen nicht helfen. Allah wird ihre Probleme nicht lösen. Und sie werden dort da auch nicht einfach rausfinden, da zu wissen, dass wir dorthin gehen dürfen, um sie genau dort rauszuholen. Ja.
Nächste Folie, ja. Ja, genau. Wir sehen halt die nächste Generation. Wir sehen eine Generation, die wirklich Jesus liebt. Und deswegen hat der Herr uns da hingerufen, da rausgerufen. Und unser Ding ist halt, wir wollen halt, klar, Jüngerschaft betreiben, aber wir müssen halt von innen heraus den Samen pflanzen. Das ist, du kannst den Muslimen nicht damit kommen, von wegen, ey, wir wissen es besser als ihr, oder die kennen die Bibel auch gut, die kennen die sehr gut. Also geht es darum, wirklich von innen heraus Jünger zu machen, die dann in ihre Familien gehen und so das Evangelium dann weiter verkünden. Aber das Ding ist halt auch, dass wir gesagt haben, ey, uns wurden viele Kinder jetzt schon anvertraut, unsere eigenen, aber dass wir auch was mit Kindern machen. Denn im frühesten Kindesalter, wie wir vorhin schon gehört haben, ist es, da wird der Samen gepflanzt für die nächsten Jahre oder für die nächste Generation. Und deswegen haben wir gedacht, so, oder der Herr hat uns immer wieder auch durch prophetische Eindrücke gezeigt oder durch Träume, dass wir was mit Kindern machen sollen, halt Jugendarbeit. Wenn du von Sansibar guckst, so von einer Seite zur anderen Seite sind so 2-2,5 Stunden, je nach Straßenlage. Und wie schön wäre es, wenn man die Jugend aus den verschiedenen Städten, aus den verschiedenen Stadtteilen oder Gebieten einmal im Quartal oder in gewisser Zeit zusammenführen kann und so Jüngerschaft machen kann. Dass die auch sehen, ey, mein Nachbar kommt mit oder aus dem anderen, da sind so viele Christen, wir können uns alle vernetzen, wir sind eine Großfamilie, wir sind ein Leib und Jesus ist nicht langweilig, boring, tot, sondern ey, wir lieben ihn, wir können ihn feiern und das auch mit Jugendlichen.
Genau, denn alles steht und fällt ja mit Jüngerschaft. Ja, also unser Herz brennt für Jüngerschaft, denn wir sollen Menschen nicht zu Gläubigen machen, sondern zu Jüngern, zu Nachfolgern. Und wenn sie ja so vor sich herdümpeln, weil ja, sie schon auch Angst haben, sie werden ja auch so groß, dass man vielleicht nicht so rausgeht. Und das ist so, wir können nicht plakativ uns Jesus auf die Stirn malen und dann sagen, ja, du musst umkehren, du bist in einer Lüge gefangen. Sondern wir müssen die Liebe Jesu weitertragen. Und das heißt einfach, wir gehen dahin, um zu dienen und Füße zu waschen. Ja, wir wollen unseren Geschwistern dort vor Ort einfach, wir wollen sie erbauen, ermutigen, ja, die Jugend. Weil ich weiß, hätte ich eine richtig coole Jugend gehabt, wo man coole Sachen unternimmt, wo das nicht uncool ist, wo man sagt so, boah, das macht richtig Freude. Deshalb diese Camps, ja, das ist so wertvoll, dass die Jugend und die jungen Erwachsenen sehen, mit Jesus wird es nie langweilig. Mein Leben rückblickend gesehen war wirklich langweilig. Und ich dachte, Party machen und Drogen nehmen, das ist richtig cool. Aber das ist so langweilig im Vergleich zu dem, was ich mit Jesus jeden Tag erlebe. Und ja, wir wissen einfach, dass wenn diese jüngeren Generationen, die ja so richtig dann on fire sind, dass die sowohl die älteren Generationen als auch die Generation hinter sich mitreißen können. Denn es hat eine Generation gebraucht, um diese ganze Insel für den Islam, ich würde jetzt fast schon begeistern, nicht, aber zu gewinnen. Es hat eine Generation gebraucht. Eine Generation, die das Teil aus, oh, wir kennen das nicht, wir machen das, oder aus Angst gemacht hat. Und die nächste Generation hat es schon nicht mehr hinterfragt, sie hat es einfach übernommen von ihren Eltern. Und wir wollen diesen Teufelskreis endlich durchbrechen. Denn Jesus ist auch Herr über Sansibar. Und er wird sich nicht lumpen lassen. Er nimmt sich das zurück, was ihm gehört. Ja, das ist sein Erbe und wir wollen das da reinbringen. Und unser Pastor, mit dem wir dort in Kontakt sind schon, der hat gesagt, die Prophetie hat er 2021 bekommen, dass Menschen aus Europa dorthin kommen und auch dann wieder zurückgehen werden. Also genau, es wird auch dort ein Kommen und Gehen sein von Geschwistern, die andere Geschwister zurüsten und Gemeinden zurüsten und vor allem sie verbinden. Denn aktuell lebt so ein bisschen jede Ortschaft für sich und wir wollen das durchbrechen und wollen sagen, hey, kommt alle 3 Monate zusammen und lasst uns Jesus groß machen und überlegen, wie wir das weiterbringen können. Dass sie auch merken, es geht einfach um die Liebe, die Barmherzigkeit und dass wir so Menschen ins Fragen kommen, warum wir das alles tun. Na, warum machen wir diese ganze Jugendarbeit auch für Muslime? Wir machen doch keinen Unterschied. Jesus macht doch keinen Unterschied. Er ist doch gekommen, um Licht in der Dunkelheit zu sein und nicht Licht fürs Licht. Ja, keiner braucht noch mehr Licht, wenn wir schon im Licht sind. Aber wir brauchen Licht in der Dunkelheit und die Menschen brauchen eine Hoffnung, die nicht nach dem nächsten Gebet wieder verschwindet, sondern eine Hoffnung, die bleibt und einen Beistand, den wir haben, den sie auch brauchen. Ja, jetzt kannst du die nächste Folie machen. Genau, das ist das, warum wir Jugendarbeit anstreben und warum uns wirklich Teenager und junge Erwachsene so am Herzen liegen. Denn immer, wenn wir von unserer Geschichte erzählen, sind alle total, ihr? Wir dachten, ihr seid so groß geworden und wart immer schon so fromm. Und dann sagen wir so, nee, wir haben wirklich tief, tief in der Welt gelebt. Und deswegen verstehen wir diese Versuchung. Wir verstehen die. Ich kann meinen Kindern nicht davon erzählen, wie sie sich ausgrenzen können, damit sie nur Jesus nachfolgen, dass sie so richtige Daniels werden und im babylonischen Reich zwar dienen, aber nicht sich eins machen, weil wir haben uns mit dem babylonischen Reich immer eins gemacht. Aber wie schön, dass wir ihnen das erzählen können und sagen können, tut es nicht, denn ihr geht verloren. Und ja, deswegen ist es einfach so, dass Jugendliche so diese Bezugsperson brauchen und da sich anvertrauen können, ihre Kämpfe zu wissen, ja, das ist normal. Wir haben alle unsere Kämpfe. Wer das nicht hat, bitte meldet euch und sagt mir, was ihr macht, warum ihr keine Kämpfe habt. Denn ja, wir haben die auch. Und dazu wissen, wir brauchen einander. Und ich bin so dankbar, dass wir waren gerade in Düsseldorf erst bei der Hope-Tour. Wer nicht da war, es tut mir leid, ihr habt echt was richtig Geniales verpasst. Guckt es euch online an. Denn dort kommen, sie machen ein halbes Jahr lang, geht da 2 von dem Team und sie gehen durch ganz Düsseldorf, durch jede Gemeinde und sprechen mit ihnen, ob sie Teil dieser Hope-Tour sein möchten. Weil es ist so wichtig, dass man versteht, wir können in Wesel nicht alleine ganz Wesel bekehren. Wir brauchen den ganzen Leib Christi. Wir brauchen das übergreifend der Gemeinde. Wir sind ja nicht nur die CGW ist Leib Christi, sondern ja alle Kirchen in ganz Wesel und übergreifend. Genau. Das wollen wir schaffen. Und 2. Timotheus 2,2, die Wahrheit, die du vor vielen Zeugen von mir gehört hast, sollst du treuen und zuverlässigen Menschen anvertrauen, die dann fähig sein werden, wieder andere zu lernen. Das ist maximale Multiplikation. Ich möchte nicht alleine vorne stehen und Marvin auch nicht. Und wir wollen nicht, dass ihr die ganze Zeit sagt, oh, wenn wir ein Problem haben, wir müssen zu den beiden kommen. Aber wir wissen, dass wenn wir Menschen das mitgeben, was Gott uns offenbart hat und sie das verstanden haben, sagen, boah, okay, und ich gehe in die Schrift und wir brauchen die ganze Waffenrüstung. Es bringt euch nichts, wenn ihr die Schuhe der Bereitschaft ganz festgeschnallt habt und sagt, die ziehe ich nie wieder aus. Aber ihr habt kein Schwert in der Hand. Ihr habt den Helm nicht. Ja, ihr müsst die ganze Waffenrüstung anziehen, um rausgehen zu können. Und das wollen wir. Wir wollen die Menschen zurüsten, damit sie die ganze Waffenrüstung anziehen und das den anderen weitergeben. Und die wiederum das anderen weitergeben. Und wenn wir hier alle nur 2 Menschen anstecken, die wiederum 2 Menschen anstecken, ey, dann ist Wesel in ein paar Monaten, dann ist die Gemeinde zu klein. Und das beten wir auch. Wir beten, dass nicht nur bei uns auf Sansibar Erweckung stattfindet, sondern hier auch. Dass nicht nur wir euch schreiben und sagen, boah, was hier passiert ist, sondern ihr uns schreibt und sagt, boah, wenn ihr wüsstet, es sind jetzt 5 Plätze frei, aber jetzt brauchen wir noch mehr. Das wollen wir. Und wir wollen einfach, dass ihr versteht, dass wir nicht alleine gehen, sondern ihr mit uns geht. Und dass wir könnten 1 Million auf dem Konto haben. Das wäre nichts wert, wenn wir kein Gebet haben. Wenn ihr nicht zwischendurch mal an uns denkt und sagt, boah, was machen die gerade? Ich frage mal nach. Wenn ihr Eindrücke im Gebet bekommt und uns einfach das schreibt, hey, heute Morgen in unserer Gebetszeit oder heute Abend, ich habe das und das für euch. Das, ja, darüber würden wir uns unglaublich freuen, wenn ihr wirklich versteht, wir schaffen das alleine nicht. Und wir sind schon viele und trotzdem schaffen wir das alleine nicht. Und ja, dass ihr einfach Teil seid, wenn wir gehen. Und ihr wisst, wir werden euch so sehr vermissen. Wirklich. Das deutsche Wetter werde ich nicht vermissen. Aber euch werde ich alle sehr vermissen. Ihr seid mir so sehr ins Herz gegangen. Und ich liebe das bei meinem Hauskreis. Ich werde die Mittwoch, ich werde es richtig vermissen. Ihr müsst mich ab und an dazuschalten. Ja, ich habe euch wirklich richtig, richtig lieb. Und ich liebe das, dass wir Familie sind. Ja, und wenn hier irgendeiner ist, der sagt, boah, ich fühle das aber gar nicht so wie du, dann geh einfach mal zu deinem Bruder, geh zu deiner Schwester und sag, ich fühle mich einsam. Ich fühle mich einsam. Ich möchte Familie sein. Ich möchte richtig das spüren, dass wir eine Familie sind. Denn das werdet ihr hier erleben. Wir haben das erlebt. Und ich weiß, das ist für jeden von euch drin. Yes. Thank you.